SRF 1. SRF 1 Doppelpunkt.
Häuser bauen, die so langlebig sind, dass auch unsere Grosskinder drin wohnen können. Häuser bauen, wo möglichst viel Baumaterial zum Zug kommt, wo keinen grossen ökologischen Fußabdruck hat. Häuser bauen, die dem Klimawandel Rechnung tragen und wo es auch im Sommer angenehm kühl drinnen ist, auch ohne Klimaanlage. Bauen für die Zukunft und nicht für den grösstmöglichen Gewinn.
Doppelpunkt.
Die Fachleute sagen, dass es 11:55 ist. Dass es höchste Eisenbahn ist, umzudenken. Dass es Lösungen gibt, nachhaltig zu bauen. Dass es nicht mehr länger drin liegt, Material zu verschleissen und Abfallberge zu produzieren. Dass Ressourcen wie Zink, Kupfer und Sang gleich ausgehen. Ich bin Yvonne Scherer und in dieser Stunde nehme ich euch mit an verschiedene Schauplätze, die für die Zukunft gebaut wird. Ein Paradebeispiel ist das Nest an der Empa zu Dübendorf, wo ausgerechnet in einer farb- und trostlosen Betonwüste daheim ist. Das Nest ist das Innovationsnest von der EMPA, der EAWAG und der ETH Zürich. Der Hotspot für nachhaltiges Bauen in der Schweiz. Eine Art Spielplatz, wo sich Forscher und Industriepartner austoben können und neue und sogar verrückte Ideen umsetzen können, zum Bauen für die Zukunft. Heute ist ein grosser Tag im Nest. Das Gebäude, das heute eingeweiht wird, haben Roboter und 3D-Drucker gebaut. Es ist das erste solche Haus auf der ganzen Welt. Dementsprechend stolz sind auch die Forscher, die daran gearbeitet haben. Der Vizechef der EMPA, der Peter Richner, nimmt uns mit auf einen Rundgang.
Wir haben hier eine Küche, wo die vier Leute miteinander kochen können. Es gibt einen Aufenthaltsraum. Wir haben hier die doppelgekrümmte Wand, die eben der Roboter gebaut hat, wo alles dreht. Dann hier drauf oben wieder so Deckenelemente, die in einem 3D-Druckverfahren gemacht worden sind, die auch noch akustisch eigentlich ein bisschen dämpfen. Und vorher während dem Presseempfang, wo wir etwa 50 Leute hier hatten, bin ich überrascht gewesen, wie dämpft das es eigentlich noch war. Und jetzt können wir vielleicht einmal noch über raufgehen. Das ist jetzt noch mal ein Holzsteig, relativ steil. Im ersten Stock, das ist Wohnbereich, man sieht hier die fachwerkartige Bauweise. Das hat auch alles, haben zwei Roboter zusammengebaut. Das ist genau so berechnet worden, dass man mit minimalster Materialmenge das machen kann. Und man sieht natürlich Präzision, oder so, das könnte man von Hand nie so zuschneiden oder so. Das ist jetzt hier der Vorraum und da gibt es zwei einzelne, also individuelle Bereiche, wenn ihr jetzt hier rein könnt.
Vier Studenten zügeln ins sogenannte D-Fab House. Die gemeinsamen Wohnräume im Parterre sind offen und luftig. Jeder Student hat in den oberen Stöcken ein eigenes Zimmer mit Bad. Es ist ein bisschen wie in einem Zelt. Ein Gitterwerk von Holzlättli bildet die Wände. Dadurch sieht man die Aussenhaut des Gebäudes. Es sind zwei Plastikfolien, die mit einer 8 cm dicken Schicht Aeroshell gefüllt sind, einem Material, das an ETH entstanden ist. Das Shell, das nicht Feuer fahren kann, kann extrem gut isolieren und lässt diffuses Licht rein. Fenster hat es nur eins, auftun kann man es nicht. Im Winter sind die Räume natürlich überdurchschnittlich hell. Wie aber das viele Licht dann im Sommer wirkt, darauf sind die Forscher gespannt. Und was sagen die gewungrigen Gäste?
Also ich finde es faszinierend, muss sagen, ob ich jetzt hier wohnen will, bin ich ganz sicher. Irgendwie die transluzenten Wände sind mir ein bisschen unheimlich. Ich habe gerne noch ein bisschen mehr Kontakt zur Aussenwelt, nicht einfach nur Licht von aussen.
Würden Sie denn da wohnen wollen? Das habe ich jetzt gerade überlegt. Jetzt habe ich den Kleiderschrank gesehen und ich glaube, der gibt nicht genug her für mich.
Ist ein bisschen schmal, hä?
Ja, richtig, leider. Das ist jetzt so. Aber ansonsten ist es wahnsinnig hell und freundlich und ich finde großzügig dafür, dadurch, dass alles so offen ist. Also das vom Konzept gefällt mir jetzt sehr gut zum Beispiel.
Mhm. Ja, es ist eine spannende Erfahrung, so neue Technologien und neue Sachen zu sehen.
Wirkt es auf euch wohnlich, so die runden Formen, das Organische, gefällt euch das?
Das gefällt mir sehr, ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, hier drinnen zu wohnen.
Der Architekt Matthias Kohler von ETH ist der Initiant und der Motor des digital fabrizierten Haus. Er ist besonders stolz darauf, dass es gelungen ist, alle verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, Forscher und Industriepartner an einen Tisch zu setzen und ganz handfest zu zeigen, was Forschung kann. Laut Matthias Kohler ist das Bauen die letzte grosse Domäne, die noch nicht digitalisiert ist. Er geht davon aus, dass schon in 3 bis 5 Jahren die ersten Roboter auf den Baustellen arbeiten, zusammen mit dem Mensch. Als man das Haus anfangen bauen, war das Radio natürlich auch schon dabei. Wir hören den sogenannten In-Situ-Roboter, der die doppelt gekrümmte Betonwange geholfen hat, die das Haus dreht. Aus dünnen Armierungseisen, man könnte auch sagen dicken Drähten, hat er unterschiedlich geformte Drahtkörbe zusammengeschweißt, die so feinmaschig waren, dass man nachher den Beton ohne Verschallung einfach reingiessen konnte, ohne dass wertvolle Beton rausfließt und verloren geht. So kann man einen Haufen Material sparen und eine Wange bauen, die eine ungewöhnlich elegant geschwungene Form hat. Sie ist nur genau so dick, wie es unbedingt nötig ist. Erstaunlich leise arbeitet der künstliche Bauarbeiter. Der Vorteil: Er wird nie müde und arbeitet immer genau gleich präzise. Genau so, wie ihm das Programm vorgibt, das der Architekt oder die Architektin geschrieben hat.
Man kann sich das vorstellen, eine Art, wie ein Verhalten programmiert, wo zum Beispiel sagen, tun wir dort stützen an, tun wir dort stützen an, tun dort reagieren auf die Roboterarme. Die sind ja gesteuert, sind ja einfach Maschinen. Die sind gesteuert durch Codes und die Codes können natürlich unermüdlich abgearbeitet werden. Und so ist eine grosse Vielfalt möglich an Bauteilen, die erstellt werden kann, die aber immer mit der gleichen Präzision hergestellt wird. Die Kombination von Unermüdlichkeit, aber auch von der Tatsache, dass jedes Bauteil ein bisschen anders kann sein, ohne dass man es extra muss vermessen, ausmessen, das führt eigentlich schon zu einer Veränderung in der Art und Weise, wie man entwerft. Wir können so Architekturen entwerfen, die ein Stück weit vielfältiger sind, die auch anpassungsfähig sind, wo nicht jeder Raum gleich muss sein, weil eben die Veränderung von diesen gebauten Formen in dem Sinn kein grösserer Aufwand ist. Wenn wir händisch planen und auch bauen, dann versuchen wir natürlich, die Prozesse zu optimieren. Und ein Weg von der Optimierung ist schlicht und einfach immer das Gleiche wieder zu machen. Da ist der Mensch sehr gut drin, dann das dahingehend zu optimieren. Und das ist natürlich ökonomisch und wirtschaftlich, aber letztlich führt es auch zu einer gewissen Monotonie im Bauen und natürlich zu sehr hohen Kosten, wenn man dann etwas nicht will, gleich bauen. Und jetzt ist eigentlich die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine interessant, weil der Mensch hat noch die Fähigkeit, natürlich auch einzugreifen, zu improvisieren, hat handwerklich, ist er sicher am Roboter überlegen. Aber der Roboter kann gleichzeitig ganz unterschiedliche Bauteile in der gleichen Qualität ausführen, ohne dass das zu mehr Kosten führt.
Laut Matthias Kohler macht es ausgerechnet eine Maschine möglich, dass in Zukunft nicht immer mehr vom immer Gleichen gebaut wird, wie das heute leider Gouraud normal ist. Viereckige, unpersönliche Häuser mit tätschflachen Wänden. Roboter sollen auch möglich machen, Material zu sparen. 3D-Drucker haben die Elemente von Betontille gebaut, die die beiden Stöcke mit den Studentenzimmer tragen. Sie sehen fast aus wie ein Pflanzenaquarell. Verschiedene organische Formen. Der Drucker hat aus bungenem Sang eine Schallung gedruckt, erklärt Matthias Kohler.
Der 3D-Drucker kann in einer unglaublich hohen Auflösung eine Oberfläche strukturieren. Und das haben jetzt die Forschungsgruppe genutzt, um eine ganz hohe ornamentale Qualität dieser Rippendeckung zu geben. Es ist eine Art ein Gegenentwurf zu den ganzen flachen Decken, wo wir heute drin leben. Oder? Die Decke kann man anschauen und das Auge kann darauf verweilen. Gleichzeitig ist aber die Decke sehr leistungsfähig. Die braucht nur ein Drittel vom Material von der herkömmlichen Betondecke. Also die ist eigentlich hochoptimiert gleichzeitig. Ja, die Betondecke kann man so dünn bauen, weil man die Form von dieser Schalung genau am Kräfteverlauf kann anpassen kann. Das heisst, man tut genau dort, wo ein Träger höher muss sein, ist die Form tiefer, dort, wo der Träger weniger hoch muss sein, weil weniger Last anfällt, ist die Form schlanker. Und so kann man genau eine Art Vorausberechnung von der Statik und die Form dieser Träger aufeinander abstimmen.
3D-Druck hat noch einen anderen Vorteil. In die Bauteile kann man zum Beispiel den Verlauf von einer Leitung oder von einem Kabel integrieren und muss dann nicht im Nachhinein mühsam wieder Platz dafür schaffen. So spart man Arbeitsschritte und Geld. Das digital gebaute Haus im Nest von EMPA, der EAWAG und der ETH ist ein Besuchermagnet. Der Matthias Kohler und andere Forscher arbeiten mit Vollgas weiter an digitalen Bauverfahren. Ihnen kommt es gut, dass das digitale Bauen ein nationales Schwerpunktforschungsprojekt ist. So ist auch genug Geld herum. Ein Architekt und Initiant vom ersten digital fabrizierten Haus ist es wichtig, an vorderster Front digitale Bauverfahren zu entwickeln. So ist es möglich, selber den Ton anzugeben, selber mitzumischen und nicht einfach Technologien übernehmen müssen, die von außen aufgezwungen werden und wo man dann nichts mehr dazu sagen kann oder daran ändern kann. Der Peter Richner, der uns das digital fabrizierte Haus gezeigt hat, hat das Forschungszentrum Nest auf dem Gelände von der EMPA zu Dübendorf mitgegründet. Nest ist natürlich eine Abkürzung, ein englische. Alles an der EMPA hat englische Namen. Man gibt sich gern international.
Ja, es ist effektiv eine Abkürzung für einen englischen Begriff, Next Evolution in Sustainable Building Technologies. Wir brauchen das aber überhaupt nie, weil, wie Sie richtig gesagt haben, hat Nest ja eine Doppelbedeutung. Und das stimmt eigentlich gerade. Nest ist ein Nest, wo sich neue Ideen einnisten können und dort eigentlich anfangen zu wachsen. Und darum brauchen wir eigentlich immer nur den Begriff Nest.
Wie funktioniert das Nest?
Das besteht aus einer Grundinfrastruktur, wir sagen der Backbone. Das ist ein Kern, ein grosses Atrium. Und drumherum hat es 3 freistehende grosse Plattformen mit etwa 2.500 Quadratmetern. Und das sind eigentlich wie kleine Bauplätze. Auf diesen Plattformen können wir sogenannte Units bauen. Das sind einzelne kleine Gebäude. Das können Wohnungen sein, das können Büros sein. Wir haben ein Fitness- und Wellnesscenter. Und jede von diesen Units wird erstellt von einem Konsortium von Leuten aus der Forschung und der Industrie, die gemeinsam eine Idee haben, ein Thema zu pushen. Zum Beispiel in dieser Unit Soles von der EPFL, wo wir jetzt hier im Moment drin sind, geht es darum, wie kann ich optimal Tageslicht nutzen und wie kann ich das Maximum an erneuerbarer Energie an der Fassade gewinnen.
Die grösste Leistung des Nest ist für Peter Richner.
Was mich wirklich freut, ist, dass die ursprüngliche Idee, die wir hatten, eben die Industrie und die Forschung zusammenzubringen, dass das hier aktiv gelebt wird. Wir haben Universitäten, Fachhochschulen, Institutionen aus dem ETH-Bereich hier und wir haben mehr als 150 Industriepartner, die hier im Nest aktiv sind. Und die arbeiten alle miteinander, die haben alle Schritte aufeinander zugemacht. Und das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten Freude habe, daran, dass das wirklich so geklappt hat.
Peter Richner hat es total der Ehrmuhe genommen. Er hat ein grosses Feuer für das nachhaltige Bauen, für das Bauen vor Zukunft. Nachhaltig ist ein bisschen ein alter Weltbegriff. Peter Richner hat ausbeindelt, was nachhaltig im Zusammenhang mit Bauen bedeutet.
Für mich ein nachhaltiges Gebäude ist erstens einmal geht sorgfältig um mit den Ressourcen. Das ist der ökologische Aspekt. Es ist effizient in jeder Beziehung, das heisst ökonomisch. Es muss eben bezahlbar sein, auch am Schluss. Und schlussendlich, es muss eine hohe Lebensqualität garantieren. Das ist die soziale Dimension von der Nachhaltigkeit.
Ein bisschen ungenaue Grössen wie Wohlbefinden, Schlafqualität und so alles, das ist schon drin bei dem.
Ja, unbedingt. Gebäude sind ja da für uns und nicht mehr für die Gebäude. Und ihre Wohnung, die soll ihnen ein angenehmes Klima bieten, sie soll Schutz vor dem Wetter bieten, sie soll ihnen Komfort bieten. Ich glaube, in einem so einem unglaublich reichen Land wie die Schweiz ist, sind Abstriche am Komfort, die sind nicht mehrheitsfähig. Es gibt sicher einen kleinen Teil von der Bevölkerung, der bereit ist und das auch aktiv schon macht, mit weniger zufrieden zu sein. Aber wir müssen Lösungen finden, die mehrheitsfähig sind, die Mainstream sind, und dann ist es schwierig zu sagen, okay, du hast nur noch halb so viel Platz und wir tun nur noch auf 19 Grad heizen. Das funktioniert nicht.
Was sind denn die grössten Herausforderungen? Was muss sich genau ändern?
Die grösste Herausforderung ist, dass wir heute viel zu viel Energie brauchen für den Betrieb der Gebäude, auch schon für die Erstellung, und dass ein sehr grosser Teil von dieser Energie eben fossil ist und damit CO2 emittiert wird. Wenn man das jetzt damit kombiniert, dass man natürlich den Gebäudebestand nicht von heute auf morgen verändern kann, dann haben wir noch die zeitliche Schwierigkeit. Oder? Auch wenn wir mal sagen, okay, wir machen uns auf den Weg, bis wir am Ziel sind, geht es mehrere Jahrzehnte.
Die Bauwirtschaft verschlingt ja einfach auch extrem Mengen an Ressourcen und generiert dann auch wahnsinnig viel Abfall damit. Also das sind ja auch noch so Punkte, oder, die man sicher anschauen muss.
Die Schwierigkeit ist auch ein bisschen, dass natürlich das meiste, was wir in der Vergangenheit gebaut haben, nicht so gebaut worden ist, dass man, wenn man es zurückbaut, dass man nicht einfach eine Menge Abfall hat, sondern wieder wertvolle Ausgangsmaterialien. Und das versuchen wir auch in gewissen Projekten zu ändern, dass man eben so baut, dass man auch wieder sortenrein zurückbauen kann.
Ist das alles nicht schon fast spät?
Ja, natürlich wäre es schön, wir hätten vor 50 Jahren angefangen, aber wir müssen es irgendwann auf den Weg machen. Ich glaube, das kann nicht eine Ausrede sein, nichts zu machen. Das ideale Haus der Zukunft tut erstens einmal für jede Funktion, die Sie in dem Gebäude brauchen, das optimale Material wählen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Keller mache, also wenn ich in den Boden gehe, dann ist einfach Beton das Material der Wahl. Das ist beständig, das kann mit der Feuchtigkeit umgehen etc. Und es kann auch die Lasten aufnehmen. Je höher rauf als ich gehe, umso leichter kann ich bauen. Da kommt dann plötzlich Holz ins Spiel. Da kann ich mit einem erneuerbaren Material kann mit dem arbeiten. Ich kann Wände zum Beispiel auch mit Materialien wie Lehm oder so machen, wo eine hohe Kapazität haben zum Feuchtigkeit speichern oder dazu führt, dass ich im Winter nicht so wahnsinnig trockene Luft habe etc. Und das Gebäude ist so gemacht, dass sie Energiebedarf praktisch ausschließlich aus erneuerbarer Energie, wo ich lokal gewinnen kann, decken. Ich habe Möglichkeiten, Solarenergie zu gewinnen, elektrisch oder thermisch. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, über eine Erdsonde aus dem Erdreich Wärme zu holen. Plus vielleicht auch im Sommer, dass es braucht, um zu kühlen. Weil der Klimawandel ist da. Es wird bei uns immer heißer. Kühlen wird ein Thema. Das ist so rein, jetzt sage ich, auf der strukturellen Seite. Das andere ist, das Gebäude muss in guter Architektur gebaut sein. Weil wir so viel auch in einem nachhaltig gebaute Gebäude, Material und Energie in Bau einstecken, können wir das eigentlich nur nutzen, wenn wir auch eine gute Nutzungsdauer haben. Das muss eben über Jahrzehnte seine Funktion erfüllen. Und jetzt ist klar, wenn Sie ein putzhässliches, unpraktisches Gebäude bauen, dann werden die Leute auch keine Sorge haben dazu. Und nach 20 Jahren kommt die Frage, reissen wir das Ding wieder ab. Und dann rühren wir all die Energie, die wir im Bau reingesteckt haben, oder einen grossen Teil davon rühren wir fort. Wenn Sie aber ein architektonisch super designs, funktionelles Gebäude haben, dann haben die Leute Freude daran und sie haben Sorge dazu. Und das wird über ganz, ganz lange Zeiten genutzt. Und das heisst, ich muss auch ein Gebäude so bauen, dass es auch eine gewisse Flexibilität in der Nutzung erlaubt, weil die Ansprüche werden sich über die Jahrzehnte natürlich auch verändern.
SRF 1 Doppelpunkt
Tapetenwechsel. Vom unpersönlichen Dübendorf mit seinem Agglomerations-Anti-Charme gehen wir auf den malerischen Zürcher Uetliberg. Vom hypermodernen D-Fab-Haus zum einem urigen Haus aus einem alten Material, das gerade eine Renaissance erlebt. Jacqueline Mannheimer führt mitten im Wald ein Gast- und Seminarhaus. Sie hat ihre alte Scheuer zu einem Lehmhaus umgebaut oder Letthaus, wie man auf Berndeutsch sagt. Die Trägerbalken stehen noch. Sie sind eingekleidet und umgeben von dicken Wängen aus Lett. Das Prinzip vom Bauen mit Lett ist simpel. Wir kennen es alle aus dem Sandkasten. Sand mit Wasser anfeuchten, zusammendrücken und schon haben wir ein Baumaterial für unsere Sandburg. So baut man auch Wänge aus Lett, vereinfacht gesagt. Verschiedene feine Herd- und Steinkörner mit Wasser anfeuchten, stampfen und Wänge damit bauen.
Ich kann etwas wählen, das in die Natur passt. Und der Lehmbau ist einer der ältesten Naturmaterialien, der sehr gesundheitsförderlich ist, aus auch Mineralien besteht, wo im Körper auch sehr naheliegend ist. Es ist ein sehr wohliges Raumklima. Es ist auch lärmedämmend und es ist geruchneutralisierend. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, mit Rundungen zu arbeiten. Deshalb hat das ganze Lehmhaus hat eigentlich keine Ecke, sondern alles runde Ecken, wenn man das so sagen kann. Und auch die Beleuchtung sind in der Form von Muscheln, wo man eben auch sehr schön Formen machen kann mit dem Lehm. Das ist auch eben schön zum Anlangen. Es hat etwas Weiches und Wärmendes. Und im Sommer ist es, wenn man reinkommt, ist es der angenehmste Ort, wenn man Kühle sucht. Und im Winter tut es eben auch sehr gut die Wärme speichern. Und es ist auch, dass es wie eine gute Luftfeuchtigkeit, Absorption hat.
Mit Lett bauen schont die Umwelt. Lett hat es noch sehr viel. Und mit ein bisschen Glück kann man sein Haus sogar mit dem Material vom Aushub bauen. Der Lett muss man nicht zuerst brennen, wie das Zement. So ein Haus hat also praktisch keinen ökologischen Fußabdruck. Es gibt keinen Abfall. Und wenn man es abschreisst, dann kann man den Herd der Erde wieder zurückgeben. Auch zum Isolieren hat Jacqueline Mannheimer einen natürlichen Stoff herausgelesen. Einen, der nachwächst.
Die Isolation ist natürlich aus Schilfrohrplatten. Und durch das, dass es sehr viele Schichten dann braucht bei einem Lehmhaus. Es hat ja dicke Wände, oder? Darum ist es eigentlich auch für elektromagnetische Sachen eher ein Schutz da innen. Darum braucht ein Lehmhaus, also auch noch dazu mal wahrscheinlich einfach länger wie so einen schnellen, modernen Bau. Und von dem her kommt es auch eher, würde ich sagen, ein bisschen teurer. Es ist schon eher eine längere Sache gewesen, bis immer die Schichten trocken sind. Da hat man immer Messungen machen müssen, dass es einfach dann wirklich gut verhebt und dass es auch nicht viel Sprünge gibt nachher in der Lehmwand.
Mhm. Wie ist das jetzt im Unterhalt? Habt das oder müsst ihr da zwischendrin immer wieder die Schilfschichten erneuern?
Nein, also die Isolation bleibt. Und wir haben auch eigentlich noch gar nichts jetzt müssen erneuern. Also das verhebt sehr gut. Wahrscheinlich sogar lebenslänglich, hoffe ich mal. Und natürlich gibt es, ausser der Aussenverputz, hat ein bisschen mehr Kalk. Und drin ist es, wenn man eben ankommt mit einem Möbel oder wenn Gäste da sind und dann nicht ganz sorgfältig sind, kann es schon mal einen Hick oder einen Sprung noch einmal zu geben. Aber das macht es irgendwie auch lebendig.
Ein Nachteil hat der Lett. Er verträgt kein Wasser, das bleibt stehen. Darum hat das Letthaus ein Ziegeldach, das das Wasser ablaufen kann. Und im Aussenverputz hat es Kalk, das das Wasser gut abfließt. Jacqueline Mannheimer würde wieder ein Letthaus bauen. Sie ist begeistert. Und ihren Gästen ist es vögeli wohl.
Etwas, was mich am meisten erstaunt hat, dass es so viele Menschen gibt, die Schlafstörungen haben. Eines der meisten Feedbacks ist, dass ich gehört habe, dass Leute sehr gut schlafen. Eben auch Menschen, die sagen, wow, nach so vielen Jahren das erste Mal können schlafen und manchmal sogar Schlafmittel absetzen, wenn sie längere Zeit da sind. Und sonst kommen einfach die Leute oft rein mit dem Wow-Effekt, weil es eben nur schon vielleicht, weil es Rundungen hat, weil es einen warmen Sandton hat oder einfach mal etwas anderes ist, wie man sich so im Alltag gewöhnt ist.
Wenn ich Tonaufnahmen für das Radio mache, dann habe ich häufig Schwierigkeiten, weil die Räume fest hauen. In diesem Lädhaus hat es fast tönt wie in einem Radiostudio. Der Rauchputz und die runde Form geben einen angenehmen Raumklang. Die Wände von diesem Lädhaus sind dick, aber es ist ein leichtes, luftiges Gefühl. Die Wände drücken überhaupt nicht. Die Luft ist nicht trocken, wie sonst in vielen Gebäuden. Das Gasthaus von der Jacqueline Mannheimer hat zwei grosse Räume auf zwei Stück. Für hohe Häuser, die ja heute angesagt sind, zum Platz zu sparen, ist der Lädt weniger geeignet. Es gibt an der ETH aber auch einen Lehrstuhl für Lädtbau. Und das zeigt, dass die Wichtigkeit von diesem urigen Material anerkannt ist. Man kann einzelne Wände aus Lädt bauen oder Räume innen mit Lädt verputzen, so dass sie die angenehmen Eigenschaften haben, die Jacqueline Mannheimer jetzt gerade beschrieben hat. Oder Matthias Kohler von ETH hat mit seinen Robotern schon mit Lädt umgepröbelt. Materialien kombinieren und sie dort einsetzen, wo sie am besten herpassen, ist ein Grundprinzip für das Haus der Zukunft. Ein anderes Haus der Zukunft ist das aus Holz.
Wir bauen ein Wohngebäude für die Blindenschule in Zollikofen. Es ist ein viergeschossiger Bau, rund 13 Meter breit und 50 Meter lang.
Das Geräusch von Nagelpistolen, das wir hier hören, ist typisch für eine Baustelle, wo ein Holzhaus entsteht. Auf dem Holz liegen grosse Hoffnungen. Wenn man den Experten zulässt, dann bekommt man den Eindruck, das Holz soll das Problem der Baubranche richten. Man muss in der Schweiz und in anderen Ländern mit viel Wald. In unseren Wäldern hat es noch einen Haufen grosse Bäume, die man für Gebäude aus Holz könnte brauchen. Aus dieser Warte gesehen ist der Wald ein Materiallager, das der Mensch nutzen kann. Grosse Bäume sind aber auch ganz wichtig für die Biodiversität in unseren Wäldern. Der Wald ist Hoffnungsträger für manches Problem. Es geht also darum, die kostbare Naturressource sorgfältig zu nutzen. Holz hat den grossen Vorteil, dass es immer wieder nachwächst. Es ist ein Werkstoff, der sich gut zum Bauen eignet und der Räume sehr wohnlich macht. Der Michael Schär, der Vizechef der Hector Egger Bauholz AG Langenthal, kommt richtig ins Schwärmen.
Ganz interessant ist es auf der einen Seite als Baustoff, weil es ganz ein angenehmer Baustoff ist. Also ich rede jetzt als Handwerker. Es ist ein leichter Baustoff, man kann ihn sehr einfach bearbeiten. Er hat super Eigenschaften. Eben gerade im Bau zum Beispiel ist er hygroskopisch. Das bedeutet, er nimmt Wasser auf, also Feuchtigkeit, und gibt die aber auch wieder ab. Durch das tut das Raumklima die Luftfeuchtigkeit automatisch regulieren. Da sehen wir eben ein besseres Raumklima in den Holzbauten drin. Auf der anderen Seite haben wir, obwohl immer alle sagen, dass Holz ja brennt, haben wir eigentlich einen Baustoff, der eine der besten Brandschutzeigenschaften hat, die es gibt. Im Gegensatz zu Stahl und Beton kann Holz auch im Vollbrand immer noch seine statische Aufgabe erfüllen. Das heisst, Holz brennt zwar, aber bis ein gewisser Querschnitt, den man berechnet, nicht wegbrennt ist, geht es nicht zusammen. Und Stahl, das könnt ihr noch so dick machen, sobald es eine gewisse Temperatur erreicht hat, tut sich das verformen und die Gebäude gehen zusammen. Beim Beton ist es so, der trocknet aus, tut abplatzen und wegen dem geht dann eben ein solches Gebäude auch zusammen. Und alles das haben wir nicht und das Schöne ist eben, das können wir berechnen. Wir wissen es zum Beispiel beim Brand, das Holz pro Minute aufgerundet 1 mm wegbrennen. Und so funktioniert dann eben auch der Brandschutz, dass man sagt, gut, der Träger zum Beispiel, der muss 30 Minuten standhalten, dann tun wir ringsherum bei diesem Träger 30 mm mehr Holz dran und dann wissen wir dann, das hat mindestens 30 Minuten im Vollbrand stand. Das sind sicher ein paar der wichtigsten Eigenschaften. Eins, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass das Holz oder eben der Baum über seine ganze Lebensdauer auch CO2 speichert. im Gegensatz zu diesen Baustoffen und wir so können auch unsere Atmosphäre gefallen tun und denen können CO2 entziehen und das über mehrere Jahre, wenn nicht hunderte von Jahren, können einlagern und so eben der Atmosphäre können entziehen. Wir brauchen natürlich als erstes ein Fundament. Und das wird betoniert. Das ist ganz klar. Und Holz gehört nicht in die Herd, nicht in den Boden. Das wird viel zu schnell verfaulen. Weil wir wollen ja ein Haus bauen, das mindestens 50 bis 100 Jahre auch dort steht und hat. Und theoretisch können wir nähren. Das ist dann auch wieder je nach Brandschutz und wie die Statik gemacht ist. Aber theoretisch können wir ab der Bodenplatte können wir alles in Holz machen. Also wir können dort Holzpfosten draufstellen. Dann mit den Holzelementen können wir Hochhäuser bauen. Das ist gar kein Problem.
Moderne Holzbauten sind komplexe Gebilde. Zuerst kommt ein Skelett oder Gerüst aus massiven Holzträgern und Balken. Die Holzträger werden mit Holzelementen verbunden. Das sind auch wieder Gerüste aus Holzstäben, die man mit besonders stabilen Spanplatten verstärkt, die aus kreuzweise verleimten Holzstäblischichten zusammengesetzt sind. Ausgestopft sind die riesigen Holzelemente mit Isolationsmaterial, zum Beispiel mit Steinwolle, die nicht Feuer fahren kann. Die Zeiten, wo die Möbel gewackelt haben, wie jemand im oberen Stock auf dem Holzboden ist das rumgelaufen, sind passé. Der Roman Niederberger, der Projektleiter von dem grossen Holzhaus von der Blindenschule Zollikofen, erklärt, wie das geht.
Früher hatten wir fast keine Masse drauf. Wir wollten einfach leicht bauen, möglichst schnell und einfach einen Boden her tun. Und niemand hat sich daran gestört. Heute ist man sensibilisiert darauf. Jeder will seinen Bereich, seinen Lebensbereich abschirmen. Man ist heute auch viel besser abgeschirmt nach außen als früher. Und jetzt tun wir eigentlich Massen auf den Boden draufbringen. Das ist das Hauptanliegen. Das heisst, ich tue die Decke recht stark dimensionieren, dass sie mal nicht viel durchbiegt. Plus, ich tue noch Gewicht drauf, dass sie schon gar nicht anfangen zu schwingen.
Das vierstöckige Wohnhaus wird ein Minergie-Eco-Haus. Hier kommen also nur Materialien zum Einsatz, die für Gesundheit unbedenklich sind. Aber auch sonst ist es für Hector Egger Holzbau AG Ehrensache, darauf zu achten, dass möglichst saubere Materialien zum Einsatz kommen. Auch beim Leim, wo man ja beim modernen Holzbau nicht drum herum kommt. Beim konventionellen Bauen kommen gäng wieder Materialien ins Gebäude, die giftig sind und die auch nach dem Verbauen giftige Stoffe ausdünsten oder Feinstäube abgeben. Die Mauern können nicht schwitzen und darum wirkt das Raumklima stickig. Holz im Innenraum hat nicht vergeben den Ruf, heimelig zu sein. Es ist ein Material, das die Luftfeuchtigkeit ausgleichen kann, wie der Lett. Und genau wie der Lett muss auch kein Wasser verleiden, das nicht ablaufen kann. Forscher an der ETH arbeiten daran, das Holz so zu mineralisieren, dass ihm das Wasser nichts mehr anhaben kann. Die Stiftung für blinde und sehbehinderte Jugendliche baut ein Haus aus Schweizer Weisstannen, Eichen, Buchen und Rottannen. Weil die Schweiz keine grossen Sägereien hat, ist Schweizer Holz teurer als das aus Deutschland oder Österreich. Darum kommt in vielen Fällen Schweizer Holz gar nicht zum Zug. Die Kosten sind immer noch ein grosses Hindernis für nachhaltiges Bauen, klagt der Michael Schär.
Die Kosten die spielen eine grosse Rolle. Und man kann jetzt nicht sagen, ja, wir sind jetzt viel nachhaltiger und wegen dem dürfen wir 10% teurer sein oder sonst irgendetwas. Mhm. Also das muss heute eigentlich sozusagen vergleichbar sein. Und das eigentlich, obwohl wir ja nachhaltig sehr riesige Vorteile bringen. Meistens am Schluss entscheidet leider das Geld darüber, wie ein ökologischer Bau ist oder nicht.
Meistens überkommt die Baufirma den Zuschlag, der am günstigsten offeriert. Der Haken an diesen Offerten ist, dass sie einen Teil der Kosten nicht einrechnen. Zum Beispiel die vom Unterhalt des Hauses, wie schnell dass man es renovieren muss, etc. Das grosse Holzhaus, das hier entsteht, soll laut der Baufirma 100 bis 200 Jahre haben. Aber auch bei den externen Kosten ist die Rechnung häufig nicht ehrlich, erklärt der Peter Richner von der EMPA.
Solange als wir nicht ehrlich rechnen, sprich solange als wir externe Kosten nicht internalisieren, werden wir immer das Problem haben, dass Lösungen, die eben primär auf erneuerbarer Energie oder erneuerbaren Materialien basieren und darum eben die externen Kosten internalisiert haben, nicht können bestehen kommerziell gegen andere Ansätze, wo man einfach einen schönen Teil der Kosten externalisiert hat, sprich der Allgemeinheit überlässt. Das geht einfach nicht auf. Und solange wir das Regime nicht fundamental ändern, werden wir immer Probleme haben.
Der Peter Richner spricht die Zementproduktion an, die gewaltige Mengen an CO2 rauslässt und einen Haufen Ressourcen braucht. In der EU sind die Preise für das Recht, CO2 auszustossen, letztes Jahr um mehr als das Vierfache gestiegen und die Schweiz tut nachziehen. Das zwingt die Zementhersteller, ihre Emissionen nochmal zu senken. Und es macht den Baustoffklassiker teurer.
Ja, das wird den Zement verteuern. Das ist richtig. Aber es ist ehrlich, wir müssen einfach dazu stehen, dass die Kosten entstehen. Und das würde dann vielleicht auch dazu führen, dass wir den, oder ich sage Zement und Beton, das ist ja ein fantastisches Material. Überlegen Sie mal, Sie nehmen das graue Pulver. Irgendwo. Nicht in Ihrer Fabrik bei sich daheim. Sie fallen ein bisschen Sand und ein bisschen Stein dazu und Wasser, gießen das in eine Form hin und Sie kommen nachher einen Stein über, der unglaubliche Kräfte tragen kann. Das ist ein fantastisches Material. Aber man soll es nur dort einsetzen, wo man es wirklich auch brauchen kann.
Die Gefahr ist halt, dass die Zementproduktion einfach in Länder geht, wo man keine Rechte auf CO2-Emissionen zahlen muss. Das wäre ein grosser Rückschlag für das Bauen für die Zukunft. Nach so viel komplexem Inhalt brauchen wir jetzt alle eine Pause. Gehen wir doch in die Lieto-Bar auf Flims, die seit 4 Monaten offen hat. Sie ist im Parterre vom neuen Stenna Flims, dem riesigen Beton-Stahlkomplex mit Läden, Kino, Hotel, Kinderparadies etc. Die Lieto-Bar bildet den Kontrast zu diesem klassischen Hochhaus. Schon wenn man reinkommt, fällt auf, dass es eine angenehm gedämpfte Akustik hat und gar nicht nach abgestangenen Messen schmeckt. Der Roland Mall, der früher Takeaways und Lokal für Mövenpick geplant, ist stolz auf seine erste Bar. Sie heisst Lieto, also die Freude darüber, andere Menschen zu treffen und mit ihnen eine gute Zeit zu haben. Vögel wohl soll es den Gästen hier sein. Das hat sich der Roland Mall gewünscht. Er hat ein ideales Material gesucht, um den Betonrohbau vom Stenna-Gebäude auszubauen.
Ich bin auf das Hanf-Kalk-Gemisch gestoßen. Das heisst, ein Material, das eigentlich das Ambiente verbessert, Schall absorbiert, feuchtigkeitsausgleichend ist und nachhaltig, weil mein Grundgedanke für den Ort ist, die Nachhaltigkeit als Grundlinie oder als roten Faden zu benutzen.
Die Wände von Lieto Bar sind aus Hanfsteinen gebaut. Hanfstein ist eine Mischung aus Hanfholz und Kalk. Ein versteinertes Holz also. Die Hanfsteine haben die Form eines Bachsteins, haben aber andere Eigenschaften. Sie sind zum Beispiel viel leichter.
Hanfholz hat eben sehr viel Silizium drin und deswegen versteinert es in Verbindung mit Kalk und wird eigentlich zu einem perfekten Baumaterial, was isoliert und eben die ganzen guten Eigenschaften hat, wie nicht brennbar, Ungeziefer fernhaltet, Wärme reflektiert, das heißt, man braucht da weniger Wärme, damit man das gleiche Wohlfühlverhalten hat, als wenn man nur Beton hat zum Beispiel. Vor allem auch die Schallabsorption, was in einem Lokal sehr wichtig ist. Und so haben wir eine schöne Optik, die sehr vielen Leuten, oder eigentlich bis jetzt allen Leuten gefällt. Und man kann da verschiedene Spielarten ausprobieren, die Oberfläche verschieden gestalten, Farben benutzen und das ist alles modern gestalten. Also ready für die Zukunft.
Der Putz ist rauch, ähnlich wie beim Lett. Es gibt überhaupt viele Parallelen vom Hanfstein zum Lett. Hanf kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Er kann also schwitzen und macht das Raumklima angenehm. Er isoliert gut. Er braucht keine Zusatzstoffe, keine Chemie. Er braucht keine Styroporschicht zum Isolieren. Schimmel, der in vielen konventionellen Häusern ein Problem ist, hat keine Chance, weil der Kalk steril ist. Einen grossen Unterschied zum Lett gibt es allerdings.
Innerhalb eines Tages hat man können dort die Wände aufbauen und ohne große Anstrengungen, weil einfach das Material leichter ist und einfacher zu handhaben. Das hat mich am meisten überrascht.
Und kein Lärm?
Und kein Lärm. Genau, auch um das zu bearbeiten, braucht man nur einen Fuchsschwanz. Es ist einfach, man braucht keine Maske aufsetzen. Ja, und es ist einfach einfach. Einfach genial.
Ist so ein neues Material, das erst seit ein paar Jahren auf dem Merit ist, nicht schon ein paar teuer?
grundsätzlich war er günstiger, als wenn ich jetzt normalen Ziegel benutzt hätte. Und das Teuerste beim Baustoff ist nicht der Baustoff selber, sondern die Zeit, die man braucht, den Baustoff zu verarbeiten. Und wir haben in der Schweiz Stundensätze von 90 bis 120 Franken die Stunde. Da kann man 5 Quadratmeter Baustoff kaufen. Und wenn ich jetzt für die 5 Quadratmeter 2 Stunden brauche oder nur eine Stunde, um das zu verbauen, das macht einen großen Unterschied aus. Und in den Gesamtkosten war der Hanfstein, Material, Aufbau um 30% günstiger, als wenn ich einen anderen Baustoff genommen hätte, weil man einmal mehr Zeit aufgewendet hätte, weil man andere Materialien kombinieren hätte müssen. Und er ist ökologisch, nachhaltig, schnell zum Verbauen und günstiger in der Gesamtkalkulation. Das ist, was viele falsch machen. Die kalkulieren nur das Material, aber nicht die fertige Mauer.
Es hängt also auch bei diesem Beispiel wieder davon ab, wie man die Rechnung macht. Der Hanfstein, der in Liettobar verbaut ist, kommt aus dem Südtirol. Die Firma Schöntaler, die auch Beton, Fertigteile und Polysterol produziert, hat neu Hanfstein im Angebot. In vielen Ländern zu Europa steigt der Anbau vom Hanf schnell wieder an. Es gibt einen wahren Hanfboom. Die alte Kulturpflanze wird neu entdeckt, als Medizinal- und Lebensmittelpflanze. Die Hanfnüsse gelten als Superfood, der Bedarf steigt schnell. Hanf braucht kein Pestizid und nur bei Aussaat ein bisschen Wasser, nachher nicht mehr. Die Hanfbauern hocken aber auf Tonnen und Tonnen Hanfbiomasse, die sie nicht können brauchen können, weil es keine Industrie gibt, die Fasern und Hanfholz verarbeiten kann. Das Innerste des Hanfstängel, das Hanfholz, die sogenannten Hanfschäben, sind also eine Art Abfall, der günstig zu haben ist und wo man daraus einen Baustoff für die Zukunft machen kann. Der Werner Schöntaler hat mir die Maschine gezeigt, die Hanfsteine produziert.
Also das ist die Maschine, man sieht da links, da werden die Hanfschäben reingekippt und da sind da die großen Silos, da kommen verschiedene Kalke rein. Inneren die Maschine funktioniert im Kaltluftverfahren, das heißt, das Material, der Hanf wird zuerst abgewogen, mit Kalk und Wasser gemischt und in große Eisenformen gepresst. Die werden dann vibriert. Und dann geht die ganze Eisenform wird gehoben und die Steine kommen fertig raus. Die müssen dann eine Woche in der Maschine trocknen und 3 Wochen im Freien. Das ist der große Unterschied zum Portlandzement. Da geht das in einem Tag. Und Kalk braucht einfach Zeit, weil die Trocknung anders funktioniert. Die Trocknung funktioniert mit CO2, also braucht Luft und CO2. Beim Kalkbrennen wird CO2 ausgestoßen, was sich bei der Trocknung großteils wieder zurückholt. Und er geht eben langsamer, ist aber dafür langlebiger.
Der Hanfstein entsteht in der gleichen Riesenmaschine, die auch die Betonfertigteile produziert. Aber die CO2-Bilanz von diesen beiden Materialien ist wie Tag und Nacht.
Also so für die Minergie Eco musste man eine Ökobilanz machen. Das hat ein unabhängiges Institut gemacht und die berechnen im Prinzip vom Wachstum vom Hanf, dann Produktion Kalk, die Transportwege, Produktion hier, die Stromkosten, Maschinen. Also alles, was CO2 ausstoßt, wird berechnet und dann ist Summe gemacht. Und in der Summe ist rausgekommen, dass Hanfstein 90% mehr Kohlenstoff speichert, als in Produktion und im gesamten Zyklus abgegeben wird.
Die Hanfpflanze braucht nur 5 Monate, um ganz auszuwachsen. Die Hanfanbaufläche steigt. Und so geht es auch mit den Hoffnungen, die auf diesem neuen Baustoff liegen. In Hanfstein hat es auch gebrannten Kalk, aber vergleichsweise wenig. Kalk braucht weniger Hitze als Zement, um ihn zu brennen. Und die Kalklager sind noch gross. Der Kalk gibt dem Hanfstein viele erfreuliche Eigenschaften, weil er so sauber und so langlebig ist und weil er beim Trocknen wieder CO2 bindet. Auch Hochhäuser lassen sich aus Hanfsteinen bauen oder aus Hanfbeton, wo man auch machen kann. Der braucht er einfach wieder lang zum Trocknen und ist ähnlich wie Lett. Bei Hochhäusern braucht es ein Skelett aus grossen Holzträgern oder ein Betonskelett. Holz passt aber viel besser zum Hanfholz. Der Hanfstein oder Hanfputz lässt sich gut mit dem Holz kombinieren. Die kurze Bauzeit macht der Hanfstein in der Schweiz preislich attraktiv. Hanfstein ist sehr langlebig und generiert keinen Abfall. Man kann ihn sogar wieder verwerten. Ein weiterer grosser Vorteil. Zwei Steine legen sich dem Hanfstein in den Weg. Das Vorurteil der Drogenpflanze Hanf gegenüber ist das erste Hindernis. Die Reaktion ist häufig, kann man das rauchen? Lang war auch noch das Problem, dass es keinen Referenzbau gab. Jetzt, wo die Lietobar zu Flims steht, wo man erleben kann, kommen deutlich mehr Anfragen, sagt der Werner Schöntaler. Andere Länder wie Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich sind schon viel weiter. Dort steigt die Nachfrage schnell. Referenzbauten, wo man rein kann, wo man erleben und spüren kann. Genau das Ziel verfolgt auch das Nest von der ETH Zürich, der EAWAG und der EMPA. Im Nest entstehen Referenzhäuser, die man ausprobieren kann, wo man Erfolge feiern kann, wo man aber auch scheitern kann, um weiterzukommen und noch bessere Lösungen zu finden. Zentral für das Haus der Zukunft ist, dass man jedes Material, das man verbaut, wieder sortenrein auseinandernehmen und für einen nächsten Zweck einsetzen kann. Das Schlagwort dazu: Kreislaufwirtschaft. Das Nest hat es vorgemacht und ein Haus gebaut, das aus lauter Material zusammengeschraubt und zusammengeklemmt ist, das schon ein Leben hinter sich hat. Und wo man den grossen Teil auch wieder sauber auseinanderbringt, wenn man das Gebäude wegschreisst.
Es geht darum, dass man auf nicht trennbare Verbindungen verzichtet. Also gerade heutzutage ist die Bauindustrie, stützt sich sehr stark auf Bauschäume, auf Baukleber. Das ist etwas, was natürlich sehr einfach macht zum Bauen. Das ist ganz ein Wichtiger, wo dort Einzug halten muss. Man muss die Häuser neu bauen. Nummer zwei, das ist auch sehr wichtig, wenn wir davon ausgehen, wir haben unsere Städte als Materiallager, brauchen wir ein Warenbewirtschaftungssystem. Wir müssen die Lager bewirtschaften. Also sprich, ein Bauherr muss wissen, wo ist welches Material, zu welchem Preis, wann, in welcher Qualität verfügbar. Da kann man auf System, Software von der Lagerlogistik oder Katasterplan zurückgreifen. Das ist nichts, was jetzt besonders schwierig ist, aber man muss es einführen, muss es vor allem flächendeckend einführen.
Der Enrico Marchesi, der das Haus mitgeplant hat, plädiert also für einen Paradigmenwechsel in der Bauwirtschaft. Der müsse einfach kommen, weil die Ressourcen knapp werden. Bis in 10 Jahren wird es mit Zink, bis in 30 mit dem Kupfer kritisch. Oder Sand zum Beton machen wird knapp. Die Devise heisst, nicht mehr kleben oder schaumen, sondern schrauben, verschränken, verklemmen. Wie früher. 80% vom Baumaterial wird in der Schweiz recycelt. Das ist doch super. Der Enrico Marchesi relativiert.
Es gibt Recycling und es gibt Downcycling. Ein Beispiel. Wir haben eine Betonmauer in einem Gebäude. Wenn man die recyceln will, sollte das mindestens wieder eine Betonmauer werden. Oder sogar etwas Besseres. Was aber heute auch als Recycling gilt in der Bauindustrie, ist, dass die Betonmauer kleingeschreddert wird und für den Strassenbau verwendet wird. Und spätestens nachdem die Strasse nach 20, 30 Jahren erneuert wird, landet das Material auf der Deponie. Es ist also keine Lösung, sondern es ist nur eine Verlängerung der Sackgasse. Recycling ist keine Sackgasse. Recycling heisst, die Materialien werden wieder und wieder und wieder und wieder verwendet.
Der Enrico Marchesi fordert die Politik auf, sich mehr für das nachhaltige Haus der Zukunft einzusetzen. Anders ginge es nicht.
Ich denke, gerade beim Nachhaltigkeitsthema ist die politische Seite relevant. Weil es geht ja letztendlich immer um Kosten. Die Wirtschaft will ein Geschäft machen, sie muss einen Business Case haben. Und das basiert letztendlich auf Kosten und Preisen. Und bei Nachhaltigkeitsthemen ist es einfach so, dass ein Teil der Kosten nicht im Preis mit drin ist. Wir reden von externen Kosten. Die müssen internalisiert werden. Das ist ein bisschen ein abgedroschenes Schlagwort, wenn Sie so wollen. Aber es ist wichtig, dass die Politik da die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt. Weil gerade wir in der Schweiz sind als Gesellschaft in der glücklichen Lage, dass wir Vorreiter spielen können, dass wir die Rahmen setzen können, dass wir den Zug, den Druck erzeugen, damit es in die richtige Richtung geht.
Die Schweiz hat mit dem Nest einen wichtigen Pionier, der sich für das Haus der Zukunft einsetzt. Sie hat innovative Köpfe und Firmen, die Neues ausprobieren. Neues ausprobieren heisst häufig, alte, bewährte Baumaterialien wieder vorzuholen und sie mit neuester Technologie zu verbinden. Es bedeutet auch, die modernen Materialien wie Beton sparsam und nur dort einsetzen, wo man sie auch wirklich braucht.
Die Schweiz ist zwar sehr innovativ, aber wenn wir ehrlich sind und schauen, von wem die Innovation kommt, dann sind das eigentlich einzelne Leute, die aus der Gesellschaft rausstechen, sage ich jetzt einmal. Und der grosse Teil in der Schweiz ist sehr konservativ.
In unserem Land ist also das Wissen über nachhaltiges Bauen, das Bauen vor Zukunft, um. Es gibt Merkblätter, Schulungen, Beratung. Trotz allem sündigt man tapfer weiter. Der Billigste überkommt den Zuschlag. Wenn etwas ändern soll und das Bauen in der Schweiz Zukunft haben soll, braucht es Druck von Politik und viel Informations- und Überzeugungsarbeit von Firmen, die zeigen, dass es geht und wie es geht.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.